NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs und wir berichten zunächst aus dem Bundestag, denn die Abgeordneten, die sollten heute über die neue Kandidatin der AfD zur Bundestagsvizepräsidentin abstimmen. Dann haben die Abgeordneten auch den US-Migrationspakt beschlossen und sie haben für eine Grundgesetzänderung gestimmt, die dem Bund erlaubt, Schulen zu unterstützen. Außerdem, Merkel stärkt der Ukraine den Rücken und der Prozess von 4 Pakistanis gegen den Textildiscounter Kick hat begonnen. Dazu auch unser Kommentar. Die AfD, die hat heute eine neue Kandidatin für den Posten der Bundestagsvizepräsidentin aufgestellt. Das ist die hessische Abgeordnete Mariana Harder-Kühnel. Und die sollte nun heute auch gewählt werden. Auf jeden Fall stand sie zur Wahl. Vera Wolfskämpf in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Wie ist das denn jetzt abgelaufen?
Ja, im ersten Wahlgang ist sie ja durchgefallen. Da bekam sie nur 223 von 654 abgegebenen Stimmen, also längst nicht die Mehrheit im Bundestag. Und den zweiten Wahlgang, den wird es heute nicht mehr geben.
Warum?
Ja, die AfD hat sich sehr empört geäußert darüber, dass es sozusagen wieder keine Wahl des AfD-Kandidaten für das Bundestagsvizepräsidentenamt gab und hat gesagt, dass sich nun die Mariana Harder-Kühnel vorstellen will in den Fraktionen, bis Dezember sozusagen noch ein bisschen Zeit haben, um in den direkten Dialog zu treten. Das hat auch Harder-Kühnel selbst gesagt. Und dann soll erst im Dezember bei der nächsten Bundestagssitzung dann später der zweite Wahlgang stattfinden.
Das ist ja sowieso eine ungewöhnliche Geschichte. Der Bundestag hat sich vergangenes Jahr konstituiert. Wieso kommt jetzt, quasi ein Jahr später, Mariana Harder-Kühnel um die Ecke gebogen und kandidiert für die Vizetagsbundespräsidentin?
Ja, es ist ja nicht so, dass die AfD es nicht schon vorher versucht hätte. Sie hatte einen anderen Kandidat schon im letzten Jahr aufgestellt, das war Albrecht Glaser. Der hatte allerdings überhaupt immer nur zwischen 110 und 120 Stimmen in 3 Wahlgängen, die direkt aufeinander gefolgt waren, bekommen. Also nur halb so viele wie jetzt die neue Kandidatin Harder-Kühnel. Bei ihm war die Begründung von den anderen Fraktionen so, dass sie seine Person nicht wählen wollten, denn er hatte die Religionsfreiheit für Muslime abgelehnt. Und dieses Grundrecht sozusagen abzulehnen, war für die anderen Parteien Grund genug, ihn nicht zu wählen. Nun sagt Mariana Harder-Kühnel, bei ihr hätte sie keine persönlichen Bedenken gehört. Es liege daran, dass die anderen Fraktionen eben die AfD nicht wählen wollten. Und nach Darstellung der AfD sollte es eigentlich Termine geben, bei denen sie sich hätte vorstellen wollen bei den Fraktionen. Aber die haben zum Teil darauf nicht reagiert. Bei anderen Fraktionen hatte die AfD aber auch gar nicht erst angefragt. Das soll jetzt eben nachgeholt werden.
Was weiß man denn über Frau Harder-Kühnel? Ist sie tatsächlich moderater als Herr Glaser? Der war ja relativ bekannt als jemand, der, sag ich mal, gerne kräftig auch austeilt. Über sie weiß man wenig. Was ist das für eine Person?
Ja, im Ton tritt sie auf jeden Fall moderater auf. Sie gehört zu den gemäßigteren Politikern bei der AfD. Sie ist 44 Jahre alt, Rechtsanwältin, hat 3 Kinder, ist verheiratet und vertritt auch eine sehr konservative Familienpolitik. Sie sitzt ja im Familienausschuss für die AfD. Aber sie ist zum Beispiel dagegen, dass es eine starke Aufklärung schon von Jugendlichen oder Kindern geben soll, auch zum Thema Homosexualität, oder dass es auch kein Kindergeld im Ausland geben soll. Das ist zum Beispiel ihre Position bei der Familienpolitik. Insgesamt ist sie aber nicht ein solcher, ja, provokanter Kandidat, wie es der Albrecht Glaser war.
Wie schätzen Sie das denn ein? Hat sie dann Chancen durchzukommen oder werden die anderen Bundestagsabgeordneten da sozusagen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf stur schalten?
Ja, ich war ehrlich gesagt überrascht, dass sie nicht gewählt wurde. Denn es ist ja so, die AfD hat ja durchaus das Anrecht, auch einen Posten des Bundestagsvizepräsidenten zu stellen. Jede Fraktion hat das. Und nun ist eben auch der zweite Kandidat durchgefallen. Vielleicht liegt es tatsächlich daran, dass man hier sich noch nicht ausgetauscht hat. Eventuell kann das sozusagen schon gewisse Dinge ausräumen. Ob im zweiten Wahlgang im Dezember dann die genügenden Stimmen zusammenkommen, ist natürlich offen. Es könnte dann im Januar, also es würde auch nicht direkt folgen, sondern wieder erst einen Monat später, sagt die AfD, einen dritten Wahlgang geben, dann würde die Mehrheit der abgegebenen Stimmen reichen. Also nicht mehr des ganzen Bundestags, die Enthaltungen würden nicht gezählt werden. Also man will auf jeden Fall die 3 Wahlgänge durchführen, aber jetzt über einen längeren Zeitraum, um zwischendurch das Gespräch zu suchen.
Vera Wolfskämpf aus Berlin zur Wahl der Kandidatin als Bundestagsvizepräsidentin der AfD. Vielen Dank. Der UN-Migrationspakt, der hat in konservativen Kreisen in jüngster Zeit sehr für Aufregung und Widerspruch gesorgt. Übrigens auch ganz besonders bei der AfD. Obgleich er keineswegs vorschreibt, wie einzelne Länder mit Flüchtlingen und Einwanderern verfahren sollen. Das genau wird dem Pakt aber vorgeworfen. Die Regierungsfraktionen von CDU, CSU und SPD, die hatten sich darum vorgestern schon mal auf einen gemeinsamen Antrag für den Bundestag geeinigt. Und den hat die Mehrheit der Abgeordneten heute angenommen und den Pakt damit unterstützt. Zur Debatte aus Berlin, Janina Lückhoff.
Dieser Pakt ist auch im deutschen Interesse. Im deutschen Interesse. Verstanden?
Bundesaußenminister Heiko Maas von der SPD verteidigt den UN-Migrationspakt. Emotional und nachdrücklich.
Wir definieren gemeinsame Ziele, die insbesondere der Reduzierung, also nochmal, Reduzierung, damit Sie es verstehen, von irregulärer Migration und ihren negativen Auswirkungen dienen.
Bei manchen Beiträgen zu dem Thema scheine das Empörungspotenzial größer zu sein als das Lesevermögen, meint Maas. Tatsachen würden verdreht und Behauptungen aufgestellt, die an Böswilligkeit nicht zu überbieten seien.
Wahr ist, und das steht ganz deutlich schon der Präambel dieses Paktes, die nationalen Hoheitsrechte werden weder eingeschränkt noch werden sie irgendwohin übertragen. Auch das muss man mal zur Kenntnis nehmen, auch wenn es in die eigene Diktion nicht passt.
Maas weist Vorwürfe zurück. Die Bundesregierung habe nicht ausreichend über die internationale Vereinbarung informiert. Bedauerlicherweise hätten nicht alle Fraktionen vom Angebot der Information Gebrauch gemacht, sagt Maas in Richtung der AfD. Deren innenpolitischer Sprecher Gottfried Curio bezeichnet den Migrationspakt als trojanisches Pferd. Anstatt Migration zu ordnen und zu steuern, werde diese uferlos und chaotisch ausgeweitet.
Er ist nichts anderes als eine verantwortungslose Einladung zur weltweiten Völkerwanderung nach Deutschland ohne Obergrenze.
Wer diesen Pakt unterzeichne, gehöre abgewählt, so Curio. Die Vorsitzende des Innenausschusses Andrea Lindholz von der CSU meint,
dieser Pakt soll erstmals einen unverbindlichen Rahmen schaffen, der eine internationale Zusammenarbeit in der Migrationspolitik dokumentiert. Und wie man sich über einen unverbindlichen Rahmen so aufregen kann, da muss ich ganz ehrlich sagen, darüber kann ich mich nur wundern.
Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Agnieszka Brugger, lobt CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Er habe sich von Anfang an klar zum Migrationspakt bekannt.
Die CSU hat wohl auch ja sehr schmerzhaft lernen müssen, dass es eben am Ende nur den Rechten hilft, wenn vernünftige Parteien auf sie zugehen, ihre Sprache und ihre Angstmache übernehmen.
Ihr Kollege von der FDP, Stefan Thome, betont, der Pakt formuliere Ziele und Standards, die Deutschland bereits erfülle, wie die Bekämpfung von Schleusern und Fluchtursachen, eine bessere internationale Zusammenarbeit für die Beschaffung von Passersatzpapieren und für Rückübernahmeabkommen.
Und wenn andere sich dazu auch bekennen, dann senkt das doch den Migrationsdruck auf Deutschland. Wir müssen doch dieses Abkommen wollen, meine verehrten Kolleginnen und Kollegen.
Migration habe es schon immer gegeben, sagt Petra Pau von den Linken, nicht als einzige in dieser Bundestagsdebatte. Auch sie spricht sich klar für den UN-Migrationspakt aus.
Kein Staat verliert durch den Globalpakt seine Hoheit. Keine Grenze wird abgeschafft. Kein Migrant geschleust. Und wer anderes behauptet, der irrt oder schlimmer noch, verwirrt die Öffentlichkeit.
Der UN-Migrationspakt ist wichtig und richtig. Darin waren sich alle Fraktionen außer der AfD einig. FDP, Linke und Grüne stimmten dennoch nicht für den Antrag der Koalitionsparteien. Sie hatten eigene Anträge eingebracht. Mit dem Koalitionsantrag fordert der Bundestag die Bundesregierung auf, sicherzustellen, dass die nationale Souveränität und das Recht Deutschlands über seine Migrationspolitik selbst zu bestimmen durch den UN-Migrationspakt nicht beeinträchtigt werden. Die SPD stimmte geschlossen dafür. Bei der Union votierten 4 Abgeordnete dagegen.
Aus Berlin war das Janina Lückhoff. Bildung ist in Deutschland prinzipiell Ländersache und darum konnte die Bundesregierung den Ländern bisher finanziell nicht dabei unter die Arme greifen. Das verhinderte das sogenannte Kooperationsverbot. Nun sollen Schulen aber dringend besser digital ausgestattet werden, zum Beispiel mit schnellem Internet, Tablets und natürlich mit entsprechend ausgebildeten Lehrern. Damit der Bund das mitfinanzieren kann, hat der Bundestag heute für eine Grundgesetzänderung votiert. Aus Berlin, Sebastian Friedrich.
Ein Eine ganz, ganz große Koalition stimmte heute im Bundestag für die Verfassungsänderung. Eine Zweidrittelmehrheit war notwendig. Sie wurde mit Stimmen der Regierung, der FDP, der Grünen und der Linken weit übertroffen. Ab dem kommenden Jahr sollen nun insgesamt 5 Milliarden Euro vom Bund an die Kommunen fließen, um die Digitalisierung an den Schulen voranzubringen. Schnelles Internet, neue Tablets, IT-Fachpersonal und Schulungen für Lehrer sollen damit finanziert werden. Die Union wollte weitgehend am sogenannten Kooperationsverbot festhalten. Es sieht vor, dass der Bund keinen Einfluss auf die Schulpolitik der Länder hat. Andreas Jung von der Union war darum bemüht, die Grenzen des Kompromisses zu verdeutlichen.
Der Bund wird nicht Schulmeister, er wird nicht Baumeister. Das ist in guten Händen bei Ländern und Kommunen. Es geht einzig darum, wie wir Finanzhilfen möglich machen können.
Nur die AfD ist grundsätzlich gegen die Verfassungsänderung. Der Digitalpakt sei ein trojanisches Pferd, um den Ländern die Bildungshoheit zu nehmen, so Götz Frömming.
Was wir heute hier vornehmen, was Sie vornehmen, ist ein Frontalangriff auf die föderalen Strukturen unseres Staates.
Die Grünen hätten gerne das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern noch mehr aufgeweicht. Katrin Göring-Eckardt beruhigte aber die, die sich um den Föderalismus in Deutschland sorgen.
Nein, das ist nicht das Ende des Föderalismus. Im Gegenteil, das ist moderner Bildungsföderalismus. Wir ermöglichen Zusammenarbeit.
Das Reformpaket sieht auch vor, dass der Bund in den öffentlichen Nahverkehr und in den sozialen Wohnungsbau investieren kann. Gerade der letzte Punkt war der SPD wichtig. Katharina Barley.
Es bestreitet doch niemand, dass in vielen Städten und Gemeinden bezahlbare Wohnungen fehlen. Wir haben dazu viele Maßnahmen ergriffen. Und es ist so wichtig, dass der Bund jetzt auch in den sozialen Wohnungsbau weiter investieren darf.
Gesine Lötsch von den Linken geht der Kompromiss nicht weit genug. Vor allem nicht beim Thema hohe Mieten.
Wir brauchen also nicht nur Sozialwohnungen, sondern wir brauchen ein öffentliches Wohnungsbauprogramm und wir brauchen ein Programm für preiswerte Wohnungen und eine Mietpreisbremse, die die Mieten wirklich bremst und nicht nur diesen Namen trägt.
Die Linke ist schon lange entschiedener Gegner des Kooperationsverbots und hat deshalb ebenfalls für die Grundgesetzänderung gestimmt. Aber die Reform kann noch im Bundesrat scheitern. Auch dort wird eine Zweidrittelmehrheit gebraucht. Bundesfinanzminister Scholz appellierte an die Länder, der Änderung zuzustimmen.
Da möchte ich sowohl die hier versammelten Abgeordneten als auch die Vertreter der Länder und die Ministerpräsidenten und Bürgermeister darum bitten, sich auch zusammenzuraufen.
Der Appell richtet sich vor allem an Winfried Kretschmann. Der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg ist gegen die Reform und sucht nun nach Verbündeten.
Sebastian Friedrich berichtete. Und die Mieten waren gerade schon Thema. Und heute Abend will der Bundestag auch noch mal über Mietrecht, Mietspiegel und Modernisierungen debattieren. Aber heute Vormittag bereits, da hat sich Finanzminister Olaf Scholz zur Grundsteuer geäußert, die sich auch auf die Mieten durchschlagen kann. Und die muss künftig anders berechnet werden, denn das Bundesverfassungsgericht, das hatte festgestellt, dass die bisherige Bemessung veraltet ist. Aus Berlin, Thorsten Huhn.
Jetzt will er sie anpacken, die Reform der Grundsteuer, die das Bundesverfassungsgericht gefordert hat. Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, legte heute seine Vorschläge für eine reformierte Grundsteuer vor.
Das bisherige Modell der Besteuerung ist eigentlich sehr bürokratisch, sehr kompliziert und das wollen wir ändern. Es ist so kompliziert, dass sich niemand mehr getraut hat, das Gesetz anzuwenden.
Scholz favorisiert ein wertabhängiges Modell, wie es schon bisher genutzt wurde. Während beim wertunabhängigen Modell nur die Größe eines Grundstücks oder eines Gebäudes zählt, sollen auch künftig bei der Berechnung der Steuer Faktoren wie Grundstückswert, Baujahr, Wohnfläche und Nettokaltmiete zugrunde liegen. Das bedeutet aber auch, dass alle 36 Millionen Wohngebäude und Grundstücke in Deutschland neu bewertet werden müssen. Das schreckt Scholz aber nicht ab.
Das geht, ist unsere feste Überzeugung. Das kann man hinbekommen, indem man versucht, sich auf Daten zu konzentrieren, die generell verfügbar sind, die weitgehend streitfrei sind, sodass es dann nicht alle möglichen Kontroversen drüber gibt.
Der Bundesfinanzminister will vermeiden, dass es in manchen Gegenden zu einer zu stark steigenden Grundsteuer kommt. Dazu beitragen soll, dass das Gesamtaufkommen der Grundsteuer in Deutschland nicht steigen, sondern bei 14 Milliarden Euro jährlich bleiben soll. Scholz räumt aber ein, dass es in Einzelfällen zu Mieterhöhungen kommen könne, weil die Hausbesitzer eine eventuell höhere Grundsteuer auf die Mieter umlegen können. Sein Ziel?
Das Ganze, was wir hinkriegen, muss so gelingen, dass Leute in preiswerten oder normal teuren Wohnungen nicht durch eine zu hohe Grundsteuer belastet werden. Und das gelingt nur, wenn die Tatsache, dass sie in einer vernünftigen Wohnung mit vernünftigen Vermieter und Grundbesitzer leben, nicht
konterkariert wird, weil wir dort zu viel Grundsteuer nehmen. Ich bin dafür, dass die Grundsteuer nicht steigt in diesen Fällen.
Scholz zeigte sich offen für Bemühungen, die derzeit mögliche Überwälzung der Grundsteuer von Vermietern auf ihre Mieter zu kappen. Das könne man ändern, sagte der SPD-Politiker. Scholz wird bei all seinen Plänen noch nicht von allen Länderfinanzministern unterstützt. Bayern, Hessen und Niedersachsen haben Einwände. Der Bundesfinanzminister zeigte sich trotzdem optimistisch, dass man sich im nächsten Jahr auf eine Reform einigen und im Herbst einen Gesetzentwurf vorlegen werde. Scholz verwies auch darauf, dass seine Vorschläge keine Verfassungsänderung nötig machten. Das erleichtere die Sache. Das neue Grundsteuersystem soll 2024/25 in Kraft treten.
Vor dem Dortmunder Landgericht hat heute ein Prozess gegen den Textildiscounter Kick begonnen. 4 Menschen aus Pakistan verklagen das Unternehmen auf Schmerzensgeld wegen einer Brandkatastrophe in einer Fabrik in Karachi im Jahr 2012, bei der über 250 Menschen gestorben sind, darunter der einzige Sohn einer der Klägerinnen. Und diese Fabrik, die hatte damals fast ausschließlich Kleidung für Kick hergestellt. Aus Dortmund, Kai Bandermann.
So voll ist der Dortmunder Schwurgerichtssaal nur selten. Doch die Konstellation David gegen Goliath sorgt für großes öffentliches Interesse. Eine kleine, einfache Frau aus Pakistan will 30.000 Euro Schmerzensgeld vom großen Textildiscounter Kick. Der Konzern macht Milliarden mit Kleidung, die in Pakistan und anderen Ländern Asiens genäht wird. Auch der einzige Sohn von Saida Khatun arbeitete in einer Fabrik, die Kick belieferte. Bei der Brandkatastrophe vor 6 Jahren kam er ums Leben. Berichten durfte Saida Khatun im Gerichtssaal darüber nicht. Sie erhielt kein Rederecht, weil es für die Verhandlung nicht notwendig sei, so die Richter. Ihr Rechtsanwalt Remo Klinger kritisiert das.
Ich persönlich würde sagen, mag jeder einen anderen Stil pflegen, hätte mir gewünscht, dass auch die Kläger wenigstens, die Klägerin, die weit angereist ist, wenigstens einmal das Wort erhält. Da so formalistisch vorzugehen und diese 2 Minuten nicht zu gestatten, tun mir einfach ein Stück weit weh schon fast.
Die Klagen haben schon jetzt eine Diskussion in der Öffentlichkeit ausgelöst. Es geht um die Frage, inwieweit deutsche Handelsketten haften, wenn ihre Lieferanten im Ausland Fehler, zum Beispiel beim Brandschutz oder der Arbeitssicherheit, machen. Das in Berlin ansässige European Center for Constitutional and Human Rights hat die pakistanischen Kläger unterstützt. Miriam Sage-Maas.
Darum ist es für uns auch so wichtig zu zeigen, dass Globalisierung auch in die andere Richtung funktioniert. Dass nämlich Arbeiterinnen und Arbeiter, die ausgebeutet werden, auch die Möglichkeit haben, zu uns zu kommen und zu sagen, wir fordern hier unser Recht ein. Nicht nur in dem Land, in dem wir arbeiten.
Das Gericht schlug heute eine gütliche Einigung vor, doch Kick lehnte ab. Der Konzern sagt, man habe auf die Katastrophe reagiert. Alle Lieferanten vor Ort seien unter die Lupe genommen und die Fabriken moderner und sicherer gemacht worden. Doch das alles habe man freiwillig getan, sagt Kick. Viele Konkurrenten hätten weitergemacht wie bisher. Deshalb fordert Ansgar Lohmann von Kick eine gesetzliche Regelung für alle.
Diejenigen, die die Produktionsstätten überprüfen, wie zum Beispiel auch Kick, sind mittlerweile auch recht sauer darüber, dass einige andere nur als Trittbrettfahrer daneben herfahren. Wir möchten ganz gerne ein Gesetz haben, das die unternehmerische Verantwortung, das heißt die unternehmerische Sorgfaltspflicht, auch tatsächlich regelt. Denn dann gelten gleiche Bedingungen wirklich für alle.
Bei der knapp einstündigen Verhandlung heute ging es um die Frage, ob die Ansprüche der Brandopfer bereits verjährt sind. Das ist nach pakistanischem Recht schon nach 2 Jahren der Fall. Doch diese Frage ist zwischen den Parteien umstritten. Das Dortmunder Landgericht muss diese Frage nach pakistanischem Zivilrecht beurteilen. Eine Entscheidung will das Gericht Anfang Januar verkünden.
Aus Dortmund war das Kai Bandermann. Die Brandkatastrophe in der pakistanischen Textilfabrik Ali Enterprises, die war kein Einzelfall. Immer wieder gibt es ähnliche Vorfälle mit vielen Toten in Betrieben in Pakistan oder Bangladesch, in Unternehmen, die preiswert für den europäischen oder US-amerikanischen Markt produzieren und an der Sicherheit sparen. Jürgen Webermann kommentiert.
Auch wenn das Landgericht den Fall Kick heute erst einmal vertagt hat, die Entscheidung der Dortmunder Richter, überhaupt eine Verhandlung zuzulassen, ist mutig und wegweisend. Mutig, weil sie Neuland betreten und nach pakistanischem Recht verhandeln müssen. Wegweisend, weil es um eine der Kernfragen der Globalisierung geht. Wer haftet, wenn es in einem Billiglohnland zu schweren Industriekatastrophen kommt? Es fehlt an Gesetzen, die ein für alle Mal regeln, dass Firmen, die ihre Produktion auslagern, trotzdem mitverantwortlich sind für das, was fernab der Heimat in den Fabriken geschieht. Bisher gelang es findigen Anwälten deshalb immer, nationale Rechtssysteme gegeneinander auszuspielen. Der Fall Kick könnte das nun ändern.
Die Fabrik in Karatschi, in der mehr als 250 Menschen so qualvoll sterben mussten, hatte zu einem großen Teil für Kik produziert. Natürlich, weil es so schön billig ist in Pakistan und natürlich, weil es auch so schön einfach ist. Arbeitsschutznormen existieren nur auf dem Papier. Kontrolliert werden sie nicht. Und wenn, dann weiß der lokale Produzent schon, wie er mit den Behörden umzugehen hat. Das wussten auch die Kik-Verantwortlichen und sie wussten noch mehr. Die Sicherheitsmängel in der Fabrik in Karatschi waren so eklatant, dass einem schwindelig werden könnte. Verschlossene Ausgänge, vergitterte Fenster. Dazu würde jeder Elektriker aus Deutschland in südasiatischen Fabriken schier verzweifeln an dem gefährlichen Gewirr an Kabeln und ungesicherten Stromanschlüssen. Was auch immer das Feuer ausgelöst hat, die Katastrophe war programmiert. Auch wenn sich in puncto Sicherheit jetzt einiges getan haben mag, auch wenn Kik 6 Millionen Euro Entschädigung in Pakistan zahlen will, ein Prozess und ein Urteil gegen das Unternehmen wären jetzt immens wichtig. Dabei geht es nicht nur um Kik oder um die Textilbranche, sondern um ein Präzedenzurteil. Ein Urteil, das für alle gilt, die in Billiglohnländern produzieren lassen, sich aber im Ernstfall erst einmal um die Verantwortung für die Zustände in den Fabriken drücken. Ein klärendes deutsches oder europäisches Gesetz ist bislang Fehlanzeige, weil die Bundesregierung daran einfach kein Interesse hat. Sie setzt, wie so häufig, auf Freiwilligkeit und sie setzt damit die falschen Akzente. Die Dortmunder Richter könnten die tatenlose Politik jetzt zum Handeln zwingen. Darauf ist zu hoffen, auch aus Sicht derjenigen Frauen und Männer, die noch immer in gefährlichen Fabriken für unseren Wohlstand schuften müssen.
Den Prozess von 4 Pakistanis gegen den Textildiscounter Kik kommentierte Jürgen Webermann im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Die chinesische Regierung zieht die Reißleine. Der umstrittene Wissenschaftler, der vor ein paar Tagen verkündet hatte, er habe das Erbgut zweier frisch geborener, gerade jung geborener Zwillingsmädchen verändert, der darf mit seinem Team ab sofort nicht mehr forschen. Aus Shanghai, Alfred Schmidt.
Der Vorgang ist zu einer Staatsaffäre geworden. Die chinesische Regierung hat mit sofortiger Wirkung He Zhengkui und seinen Mitarbeitern weitere Forschungsaktivitäten untersagt. Vize-Wissenschaftsminister Xu Nanping nahm kein Blatt vor den Mund. Die Erzeugung genmanipulierter Babys, wie von He Zhengkui berichtet, sei äußerst abscheulicher Natur. Und sie verletze chinesische Gesetze sowie die wissenschaftliche Ethik. So die Mitteilung aus dem zuständigen Ministerium an die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Die Nationale Gesundheitskommission Chinas und auch die Chinesische Gesellschaft für Wissenschaft und Technologie hatten sich zuvor bereits von dem Wissenschaftler und seinen Behauptungen distanziert. Ebenso wie seine Universität im südchinesischen Shenzhen, die von den Geschehnissen erst aus den Medien erfahren haben will. He Zhengkui hatte Anfang der Woche behauptet, er habe durch einen Eingriff in menschliche Embryonen 2 Babys immun gemacht gegen eine HIV-Infektion. Somit habe es nunmehr die erste Geburt genmanipulierter Babys weltweit gegeben. Nach wie vor gibt es keine unabhängige Bestätigung für diese Behauptung. Der Wissenschaftler hat in China und weltweit scharfe Kritik ausgelöst. Das Verbot jeglicher Forschungsaktivitäten soll nun ein klares Signal setzen. Die chinesische Regierung will zeigen, dass sie sich zur Einhaltung ethischer Grundsätze verpflichtet und ihre eigenen Gesetze auch ernst nimmt.
Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko, der hat die NATO um Rückendeckung gegen Russland gebeten und Deutschland hat er auch gleich um Hilfe gebeten. Die Bundeskanzlerin ihrerseits, die warnt vor einer militärischen Konfrontation zwischen der Ukraine und Russland, nachdem die beiden Staaten über die Hoheitsrechte im Schwarzen Meer in einen neuen Streit geraten sind. Aus Berlin, Christoph Prössl.
Bundeskanzlerin Merkel kündigte an, beim G20-Gipfel in Argentinien mit dem russischen Präsidenten Putin über die Vorfälle am Asowschen Meer zu sprechen. Deutschland und Frankreich seien bereit, sich weiter für eine Umsetzung des Friedensabkommens von Minsk einzusetzen. Merkel sagte, es gebe keine militärische Lösung des Konflikts. Gleichzeitig kritisierte sie Putin. Russland hatte im Frühjahr eine Brücke zwischen dem russischen Festland und der Krim eröffnet.
Seitdem diese Brücke im Mai dieses Jahres eingeweiht ist,
haben sich die Schifffahrtsbedingungen verschlechtert, obwohl es einen russisch-ukrainischen Vertrag aus dem Jahre 2003 gibt, der dann auch nochmal bestätigt wurde, dass freie Schifffahrt für alle Beteiligten in dieser Region möglich sein muss.
Merkel mahnte, die ukrainischen Hafenstädte am Asowschen Meer dürften nicht abgeschnitten werden. Merkel sprach beim deutsch-ukrainischen Wirtschaftsforum vor Unternehmensvertretern. Der ukrainische Ministerpräsident Groysman warb in Berlin um Investitionen. Sein Land habe sich verändert, sagte er.
Das war Christoph Prössl aus Berlin, und US-Präsident Donald Trump, der hat vor einer guten Stunde das geplante Treffen mit Wladimir Putin beim G20-Gipfel in Argentinien abgesagt. Per Twitter natürlich. Und bleiben wir nochmal bei Donald Trump. Michael Cohen war früher dessen persönlicher Rechtsanwalt, aber er hat sich schon vor einiger Zeit gegen seinen ehemaligen Auftraggeber gestellt. Und heute heißt es, er will damit weitermachen. Er will sich nämlich offenbar schuldig bekennen, in der Russland-Affäre falsch ausgesagt zu haben. Zu Trumps Reaktion aus Washington, Martin Ganselmeier.
US-Präsident Donald Trump distanzierte sich mit deutlichen Worten von den Aussagen seines ehemaligen Anwalts Michael Cohen. Kurz vor seinem Abflug zum G20-Gipfel nach Buenos Aires bezeichnete Trump seinen früheren Anwalt als schwache Person, die nicht sehr klug ist. Russland-Sonderermittler Robert Mueller habe Cohen eine hohe Strafe angedroht, wegen Vergehen, die nichts mit der Trump-Organisation zu tun hätten. Nun lüge Cohen und mache falsche Angaben, um eine mildere Strafe zu bekommen. Kurz zuvor hatte sich Cohen vor einem New Yorker Gericht schuldig bekannt, vor dem US-Kongress Falschaussagen über ein Immobilienprojekt Trumps in Moskau gemacht zu haben. Den Kongressabgeordneten hatte Cohen gesagt, die Planungen für ein Trump-Tower-Projekt in Moskau seien bereits im Januar 2016 beendet worden. Tatsächlich seien die Planungen erst im Sommer eingestellt worden, als Trump die Nominierung zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner sicher hatte. Trump betonte, das Trump-Tower-Projekt in Moskau sei kein Geheimnis gewesen, jeder habe davon gewusst. Und selbst wenn er das Projekt realisiert hätte, wäre daran nichts falsch gewesen. Bislang hatte Trump allerdings stets behauptet, er habe keinerlei Geschäftsbeziehungen mit Russland gehabt. Michael Cohens Anwalt kündigte an, sein Mandant werde weiter mit Sonderermittler Mueller zusammenarbeiten. Für US-Präsident Trump ist dies deshalb bedrohlich, weil Cohen jahrelang unangenehme Aufgaben für den Immobilienlöwen erledigen musste.
Die Deutsche Bank macht wieder Schlagzeilen. Ermittler der Staatsanwaltschaft, der Steuerfahndung, des Bundeskriminalamtes und der Bundespolizei, die haben die Geschäftsräume der Bank durchsucht. Es geht um den Verdacht auf Geldwäsche und die mutmaßliche Unterstützung von Steuerhinterziehung. Aus Frankfurt, Ursula Mayer.
Blaulicht und zahlreiche Streifenwagen vor der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt. Am Morgen startete ein Großeinsatz mit 170 Polizeibeamten. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ließ das Geldhaus durchsuchen. Es gehe um den Verdacht der Geldwäsche, erklärt Oberstaatsanwältin Nadja Niesen.
Im Moment richten sich die Ermittlungen gegen zwei Mitarbeiter der Bank, 50 Jahre und 46 Jahre alt, und des Weiteren noch gegen weitere, bislang allerdings nicht identifizierte Verantwortliche des Unternehmens.
Nicht nur in Frankfurt gab es deshalb Ermittlungen, sondern auch in Eschborn und Groß-Umstadt. Durchsucht wurden Geschäftsräume der Bank sowie die Privatwohnung von einem der beiden Beschuldigten. Aufmerksam geworden war man vergangenen August, nachdem das Bundeskriminalamt Datenmaterial ausgewertet hatte, etwa im Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers. Es handelt sich dabei um vertrauliche Unterlagen, die aber vor über zwei Jahren an die Öffentlichkeit gelangten und belegen, wie etwa Politiker und Prominente Steuern vermeiden, indem sie Briefkastenfirmen in Steueroasen gründeten. Und so erklärt Oberstaatsanwältin Niesen.
Und bei dieser Auswertung ergab sich dann der Verdacht, dass die Deutsche Bank Kunden behilflich war bei der Gründung sogenannter Offshore-Gesellschaften in Steuerparadiesen. Und von dort sollen dann Gelder auf die Deutsche Bank geflossen sein, ohne dass die Bank Geldwäsche-Verdachtsanzeige erstattet hatte.
Das hatte die Bank erst getan, nachdem die Panama Papers veröffentlicht wurden. Es geht dabei um hohe Beträge. Laut Staatsanwaltschaft sollen allein bei einer dieser Briefkastenfirmen auf den britischen Jungferninseln über 900 Kunden betreut worden sein, mit einem Geschäftsvolumen von 311 Millionen Euro. Jörg Eigendorf, Sprecher der Deutschen Bank, gibt sich überrascht, dass die Bank durchsucht wird.
Wir waren der Ansicht, dass wir alle relevanten Informationen den Behörden zum Sachverhalt Panama Papers bereitgestellt hatten. Selbstverständlich werden wir nun mit der Staatsanwaltschaft Frankfurt eng kooperieren, weil auch wir haben das Interesse, dass die Verdachtsmomente schnell vollumfänglich aufgeklärt werden.
Wie die Staatsanwaltschaft bestätigt, hat die Bank den Beamten Zugang zu allen Daten gewährt und dafür gesorgt, dass Vernehmungen einfach durchgeführt werden konnten. Christoph Schallast, Experte für Wirtschaftsrecht an der Frankfurt School of Finance and Management, findet, der Fokus müsse nun auf den beschuldigten Mitarbeitern der Bank liegen. Erst einmal müsse geklärt werden, inwieweit diese Personen selbst kriminell gehandelt hätten.
Ursula Mayer mit Informationen über die Großrazzia bei der Deutschen Bank. Und das war das Echo des Tages. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.